Der Mitsubishi Motors Talk. Auf eine kurze Audiofahrt mit
Herrn Professor Dr. Kulzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitsubishi Motors Talk, in dem wir euch jeden Monat mit spannenden, aktuellen und gerne auch mal unerwarteten Themen aus der Welt der Automobile versorgen. Mein Name ist Lina van de Maas und ich habe heute Herrn Professor Dr. Kulzer mit einer ordentlichen Portion Wissen in den Themengebieten E-Mobilität und alternativen Antrieben als Gesprächspartner. Er hat an der Uni Stuttgart promoviert und leitet dort nun den Lehrstuhl Fahrzeugantriebssysteme. Das heißt, eigentlich genau der richtige Mann, um heute wirklich mal tief in dieses Thema einzusteigen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Das mache ich sehr gern.
Ja, die EU hat das Ziel gesetzt, bis 2035 nur noch emissionsfreie Pkw zuzulassen. Jetzt haben die Autofahrer so ein bisschen die Entscheidungsprobleme. Sollte man jetzt schon zu alternativen Antrieben wechseln? Wenn ja, zu welchen? Da gehen wir heute auch nochmal ein bisschen tiefer ins Thema, weil da gibt es ja nicht nur eine Möglichkeit. Und die Frage wird immer drängender, da 2022 nur noch die Hälfte aller Neuzulassungen reine Verbrenner waren. Also da sieht man ja schon deutlichen Trend. Jetzt beschäftigen Sie sich ja nicht erst seit gestern mit diesem Thema, sondern schon sehr, sehr lange. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung dazu, beziehungsweise können Sie denn diesen Trend bestätigen?
Ja, es ist prinzipiell, muss ich immer mit meinem Slogan anfangen, ohne Diversität in Energie und Technologie keine Zukunft. Es gibt sehr gute wirkungsgradorientierte Lösungen wie ein batterieelektrisches Fahrzeug, aber es ist nicht die einzige Technologie, die wir brauchen. Also wir werden schon schauen, wie wir, wo wir Energie ernten, wie wir Energie speichern und wie wir dann Energie wandeln. Also von daher ist die Antwort nicht so linear, sage ich mal.
Na, jetzt spule ich noch mal ganz kurz zurück für alle, die diesen Podcast vielleicht auch das erste Mal hören oder die halt noch einen Verbrenner fahren und immer noch nicht so richtig im Thema Hybrid angekommen sind. Da gibt's ja mittlerweile auch diverse Möglichkeiten. Also neben reiner E-Mobilität, also rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge, kann man eben auch Fahrzeuge mittlerweile kaufen, die dann Batterie und Verbrenner verbaut haben. Und auch da gibt's ja dann wieder zwei verschiedene Arten von Fahrzeugen. Die einen, die dann den elektrischen Antrieb als Unterstützung haben, bis zu einer gewissen Geschwindigkeit rein elektrisch fahren können und dann schaltet sich der Verbrenner hinzu und dann eben die anderen Fahrzeuge, wo man dann durchaus auch aktiv wählen kann, ob man eben rein elektrisch oder nur mit Verbrenner fahren möchte.
Genau, also da gibt es viele Möglichkeiten und das ist für mich auch eine der besten Kompromisse, halt das Beste aus beiden Welten versuchen zu kombinieren. Da gibt's Hybride mit kleiner Batterie, Plug-in-Hybride mit größerer Batterie, unterschiedliche Betriebsstrategien. Es sind eigentlich, eine der wichtigsten Themen ist eigentlich mit der Elektrifizierung des Fahrzeugs. Sei es ein batterieelektrisches, sei es ein Plug-in-Hybrid, sei es ein einfacher Hybrid und, ist das Thema Rekuperation. Dass wir nicht mehr das Bremsen über die Bremsbacken machen und die Umwelt aufheizen, sondern durch einen Generator die Energie wieder in der Batterie speichern. Das können alle Arten von elektrifizierten Fahrzeugen und unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Lösungen. Für die Stadt oder planbare Commute-Wege und so weiter ist der Elektrofahrzeug halt natürlich definitiv die beste Lösung. Auf der anderen Seite, wenn man halt auf der Rennstrecke, auf der Nordschleife fährt, mal auf dem Trackday, da ist halt dann vermutlich ein leichtes Fahrzeug mit einem sehr effizienten Verbrenner die beste Lösung zum Beispiel. Aber es gibt auch andere, die jetzt einen Kompromiss haben wollen oder nicht so viele Autos in ihrem Fuhrpark haben. Da ist ein Hybrid eigentlich die beste Lösung, wo man in der Stadt elektrisch fahren kann und mal spontan, ungeplant auch mal größere Distanzen hinterlegen muss, zum Beispiel.
Also ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile beim Hybrid angekommen bin als gesunde Lösung, mit der man in der Stadt für weniger Ausstoß sorgen kann, aber trotzdem als Vielfahrerin ich noch nicht darauf angewiesen bin, immer irgendwo Ladestationen oder auf die Ladeinfrastruktur zurückgreifen zu müssen, sondern eben auf die gute alte Tankstelle, indem ich einfach mit dem Verbrenner dann wieder über die Autobahn fahre. Denken denn so mittlerweile viele Menschen in Deutschland?
In Deutschland weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht so genau, weil die öffentliche Meinung, die Politik in Deutschland meiner Meinung nach das ein bisschen konservativ betrachten. Ich bin aber weltweit unterwegs und von Amerika bis Japan gibt es doch noch viele unterschiedliche Kundensichten und wie man das Thema anschaut. Und da muss ich echt zugeben, außerhalb von Deutschland ist das Thema Hybrid extrem attraktiv, weil da oft man auf Kompromisslösungen gehen muss. Wie gesagt, also in der Stadt lokal emissionsfrei und dann von dann am Wochenende halt größere Distanzen hinterlegen. Das ist eigentlich der große Trend eigentlich. Also in Asien kann ich das bestätigen. Da bin ich jetzt auch öfters zwischen Japan, China, Korea. Da sieht man, wie der Elektrofahrzeug etabliert ist, ja, aber nicht mehr so schnell wächst wie früher. Und dazu kommt jetzt die Hybridisierung, die jetzt rasant wächst, weil man das dort als Smart Elektrifizierung erkennt. Und somit ist es die Möglichkeit, die weitere Elektrifizierung der Flotte schnell reinzubringen, ohne rein auf batterieelektrische zu bauen, die auch oft schwere, große Batterien mit sich bringen, die manchmal für viele Kunden viel sinnvoller in vielen kleinen hybriden Batterien dann verteilt werden können und somit viel mehr Kunden von der Elektrifizierung profitieren können, zum Beispiel.
Ja, das ist ja auch mal so ein bisschen ein Punkt, den viele dann hervorbringen. Naja, wenn ich jetzt einen Hybrid hole, also da habe ich mich neulich mit beschäftigt, da hätte ich als Hybrid viel mehr Gewicht mitgeschleppt und hätte einen deutlich höheren Verbrauch gehabt. Das heißt, da sollte man schon auch so ein bisschen drauf achten, wie da so die Verteilungen sind.
Ich war selbst ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid, der etwas größer ist, auch wegen Familie oder weitere Reisen, die ich machen muss. Und da sind dann auch ja, deutlich höhere Verbräuche auch drin, klar. Das ist dann auch von der Anwendung, Entfernung, Geschwindigkeiten, die man fährt und so weiter, davon abhängig, welches Fahrprofil und Anwendung und Entfernung man braucht.
Wenn Sie unterwegs sind, spielen Sie dann auch gerne mit der Rekuperation unter den Fans der Hybridfahrzeuge. Wer schafft es dann doch wieder am meisten Reichweite zu schaffen mit seinem Fahrstil? Denkt man da im Kopf plötzlich anders?
Also da vielleicht noch zu meinem Lebenslauf. Bei Bosch habe ich sogar mal einen Wettbewerb gewonnen mit Reichweite. Und das Thema Rekuperation ist cool, sehr wichtig, wenn man bremsen muss. Aber noch besser ist vorausschauend zu fahren und nicht bremsen zu müssen. Also Stichwort Segeln ist dann eher, solange man nicht zum Hindernis wird im Verkehr, ist das eigentlich die effizienteste Lösung, Reichweite zu gewinnen. Also deswegen zum Stichwort Rekuperation würde ich hinzufügen, kombiniert mit Segeln ist das A und O, um Reichweite zu gewinnen eigentlich.
Jetzt werden wahrscheinlich einige, die Hybridfahrzeuge haben, nochmal ihre nächste Tour ein bisschen anders planen. Wie gesagt, ich weiß, dass das durchaus Spaß machen kann, da auch mal so ein bisschen drauf zu achten. Gerade in Deutschland, wir hatten jetzt gerade schon das Thema Asien. Ich reise auch viel, weil zum Beispiel gerade in der arabischen Welt, da steht man noch auf Verbrenner, also da denkt man noch mal ganz anders. Und in Deutschland sind die Menschen so ein bisschen Gewohnheitstiere. Jetzt kommen wir aus einer großen Automobilindustrie, waren jahrelang stolz auf das, was man geschaffen hat, dass man eben auch so hoch PSige Fahrzeuge ja auf die Straße gebracht hat, die weltweit geliebt werden. Und jetzt plötzlich soll das alles weg. Man soll umdenken. Ist denn da der Hybrid oder das Hybridfahrzeug vielleicht auch eine gute Lösung, sich mal vorsichtig an eine neue Technologie heranzuwagen, ohne das alte gleich aufgeben zu müssen?
Auf jeden Fall. Da würde ich mit dem ersten Teil der Ausführung vielleicht beginnen. Also wir sind in Deutschland da an Leistung, Leistungsdichte, Energiedichte. Da sind, sag mal, die Elektrifizierung ist auch ein Enabler für ziemlich tolle Performance und Fahrspaß. Das ist definitiv auch drin. Und auch über die elektrische Maschinen, da sind halt leistungsdichte Maschinen ohne Ende. Deswegen die Elektrifizierung kann da weiterhin für Deutschland, sag mal, ein Spaßfaktor sein, sollte es auch sein, für die Weiterentwicklung dieser Antriebssysteme. Ein Hybrid ist definitiv eine gute, ja, der Kompromiss zwischen beiden Welten, das Beste aus beiden Welten. wo man sich auch das elektrische Fahren lernt zu genießen, sage ich mal. Also das habe ich schon seit langem, das hybridische Fahren, also das elektrische Fahren zum Rangieren in der Stadt fahren, ist echt ein Komfortzuwachs. Das lokale emissionsfreie Fahrzeug ist da oder die Fahrweise ist schon sehr angenehm. Und das ist definitiv eine Möglichkeit, sich an rein elektrische Fahrzeuge ranzutasten. Das ja. Viele wählen vielleicht nicht sofort jetzt ein Elektrofahrzeug. Also sind tolle Fahrzeuge, keine Frage. Ich denke, das Problem sind gar nicht die Produkte an sich oder die Fahrzeuge, sondern das Thema Energie. Wo kommt die Energie her? Ist die CO2-frei? Wie wurde meine Batterie aufgebaut? Infrastruktur fehlt vielleicht. Bei manchen, das wird sich irgendwann mal lösen, aber das Thema Reichweitenangst und so weiter. Da denke ich, in Zukunft wird es Möglichkeiten geben, über die Digitalisierung die Infrastruktur vernetzt mit dem Fahrzeug besser auszunutzen. Das wird alles lösbar sein. Aber ein Hybrid, nochmal zurück, ist halt eine tolle Technologie, um auch CO2-mäßig vom, sag mal, Fußabdruck inklusive der Produktion und so weiter, Rohstoffeinsatz, ist halt ein Hybrid unschlagbar im Vergleich zu einem batterieelektrischen Fahrzeug, was halt noch über Batterie-Rohstoffbedarf, was viel höher ist, wenn man halt Metalle, seltene Erden und so weiter noch zusätzlich braucht für E-Motoren, für die Batterie, Elektrochemie braucht. Das sind definitiv Themen, die sehr CO2-intensiv sind. Und man dann später in der Nutzungsphase hofft, durch CO2-neutralen Strom oder erneuerbaren Strom wieder reinzuholen. Deswegen, alle Lösungen sind gut. Unterschiedliche Anwendungen erfordern manchmal unterschiedliche Lösungen. Ein Hybrid ist einer der besten Kompromisse zwischen beiden Welten. Ja.
Jetzt wollte ich nämlich gerade mal so ein bisschen in diese Richtung gehen. Argumente, die viele hervorbringen, wenn es ums Thema E-Mobilität geht, dass die ja immer als so grün verkauft wird. Und dann ist immer die große Frage, aber wo kommt denn überhaupt der Strom her? Wird der aus Kohle, aus Gas gewonnen? Da entstehen auch wieder an anderer Stelle Abgase, in Anführungsstrichen, die vielleicht jetzt nicht am Auspuff des Fahrzeugs entstehen, aber anderswo wieder in die Hemisphäre geblasen werden. Wie sieht es denn mit dem Thema aus?
Genau, wir sind jetzt hier am Institut sogar Vorreiter, weil wir eine der größten Datenbanken oder die Sammlung mehrerer Datenbanken weltweit fördern und dadurch, sag mal, jeden Rohstoff, jedes Fertigungsprozess versuchen zu beschreiben, in Abhängigkeit, wo es stattfindet, mit welcher Energie, ist es aus Kohle oder Solar oder Wind, aus welcher Region auch immer, weil das hat auch einen Einfluss. Es gibt Regionen in dieser Welt, wo halt erneuerbare Energie zuhauf gibt. Wir kriegen es aber nicht so richtig geerntet als Strom, sondern das muss man irgendwie speichern. Da ist das Thema grünes Wasserstoff, Methanol, E-Fuel, solche Themen als Energiespeicher sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist bei batterieelektrischen Fahrzeugen halt dieser Rohstoffbedarf zusätzlich zur reinen Nutzungsphase, wie schon erwähnt, ist jetzt mein Fahrzeug jetzt mit Kohlestrom beladen oder habe ich doch eine Photovoltaikanlage, die mir grünen Strom gibt? Zusätzlich zu dieser Frage stellt sich halt noch in der Gesamtlebensphase des Fahrzeugs, wie wurden die Rohstoffe gewonnen? Welche Energie wurde in den Prozessen eingebracht? Welchen CO2 ist schon im Fahrzeug bei Kilometer Null in die Luft gepustet worden, weil, ich sag mal, nicht nur in Stuttgart oder Berlin ist wichtig, wenig Emissionen zu verursachen, sondern die Systemgrenze als Ingenieur muss ich um die ganze Welt spannen. Deswegen ist egal, wo die Batterie oder der Strom erzeugt wird, das wird immer in unserer Atmosphäre landen. Somit ist halt eine super Sache, um unterschiedliche Technologien gleichwertig zu betrachten. Das wird auch langsam in der Politik und in der EU erkannt, dass der Strom nicht immer grün ist und dass eine Batterie auch nicht immer von Kohlestrom gebaut wurde. Und da gibt's viele Nuancen halt, die man betrachten muss. Deswegen, wenn man fair ist und sachlich, wissenschaftlich eine Lebenszyklusanalyse macht, gibt's viele Faktoren, ja. Und man kann nicht von vornherein sagen, dass eine Technologie immer die beste ist. So ein batterieelektrisches Fahrzeug ist sehr effizient, das ist unschlagbar. Auf der anderen Seite ist die Art, wie man jetzt Strom oder Energie in Form eines grünen Wasserstoffs oder Methanol oder E-Fuel speichert. Das kann noch grüner sein, in Abhängigkeit, wo es geerntet wurde. Und somit gibt es da keine einfache Antwort. Also es gibt mehrere Studien. Wir haben unsere eigene Stuttgarter Studien. Der VDI, Verein Deutscher Ingenieure, hat auch eine schöne Studie gezeigt. Und da sieht man, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es ist sehr farbig. Es hat viele Graubereiche. Und deswegen komme ich immer zu meinem Slogan zurück. Ohne Diversität keine Zukunft. Also so die Biologie oder die Natur eine Diversität erfordert, um eine gewisse Resilienz zu haben, ist es so auch in der Technologie und in der Energie.
Das heißt, es gibt schon noch ein paar Herausforderungen, um dann wirklich spruchreif sagen zu können, dass Hybrid- und Elektroantriebe wirklich auf lange Zeit die ideale Lösung darstellen. Da wird dran gearbeitet, so klang das jetzt gerade auch. Ja. Jetzt hatten wir vorhin auch kurz das Thema Ladeinfrastruktur. Also wir haben heute so viele Themen. Wir könnten jetzt einen 4-Stunden-Podcast aufnehmen und wären wahrscheinlich locker immer noch nicht in medias res Richtig. Eingetreten. Auch hier, ja, das ist, also Deutschland meckert und jammert ja gerne. Und ich finde es eigentlich immer ganz charmant, wenn man dann doch so ein bisschen mit Lösungen um die Ecke kommen kann und dann auch manchmal den Menschen ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen kann. Mhm. In anderen Ländern ist man bereits so weit. In Deutschland arbeitet man dran, dass eben auch zu Hause das Fahrzeug gespeist werden kann mit Photovoltaik. Ein Fahrzeug lädt das andere. Also auch mal so ein bisschen Überschuss abgeben. Da sind wir wirklich dran. Wie viel hat sich denn da in den letzten Jahren getan in Deutschland, beziehungsweise wie schnell ist in Deutschland da auch sich zu entwickeln?
Wir sind in Deutschland vielleicht nicht die schnellsten, aber die Technologien gibt es über Digitalisierung, bidirektionales Laden ist ein sehr heißes Thema, wo man halt auch größere Batterien auch mit einem gewissen Hub für Spitzenabdeckung im Haus oder für ein anderes Fahrzeug da bereitstellt. Also da gibt es schon einiges, was man machen kann. Ich denke, die nächste große Revolution ist weiterhin das Thema Digitalisierung. Ich glaube, auf Hardware-Ebene und System und Infrastruktur, ja, da müssen wir definitiv investieren, auf jeden Fall. Und da tut sich ja auch was, langsamer als wir uns wünschen. Aber die Ladeinfrastruktur, die kommt langsam, wird vielleicht nicht flächendeckend sein, aber kann über Digitalisierung Dienstleistungen das Fahrzeug vernetzen mit der Umgebung, sagen wir, deutliche Lücken dann aufzeigen und Lösungen, wo ich dann besser lade oder nicht, oder mein Routenplanung so anpasse, dass das alles gelöst wird. Also Lösungen gibt es, die Technologie gibt es. Ich glaube, was man jetzt braucht, ist tatsächlich eine gesunde, sinnvolle Vernetzung, Digitalisierung und bewusste Investition in Ladeinfrastruktur in bestimmten Bereichen. Zusätzlich auch zu den, sag mal, Heimanlagen mit Photovoltaik oder sonstige, womit man halt auch schon, sag mal, eine kleine Energiequelle mit hat und das Fahrzeug da als Teil des Energiesystems auch betrachten kann.
Das heißt, irgendwann könnte der Umschwung kommen, auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt, dass die Verbrenner immer weiter hinten anstehen und sich immer mehr Menschen für Hybrid- oder auch Elektrofahrzeuge begeistern können, eben auch Gebrauchte, weil sich die Technologie derart rasant entwickelt, weil immer mehr Möglichkeiten angeboten werden, auch für die, die kein Eigenheim besitzen, in der Stadt mal schnell irgendwo sein Fahrzeug zu laden. Gibt es denn da jetzt schon irgendwelche Punkte, auf die geachtet werden sollte, wenn man jetzt gerade anfängt, sich mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt auch umzusehen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Da sind die batterieelektrischen Fahrzeuge durch, sagen wir, die große Evolution bei den Batterien, gerade bei den großen Batterien, ein großes Thema, weil das Thema State of Health, Gesundheitszustand der Batterie, sagen wir, die relevanteste Größe wäre, wo man nachfragen sollte. Inzwischen, und zufällig haben wir hier am Institut auch was entwickelt, um sagen wir, den State of Health eines Fahrzeugs schnell zu erfassen. Und ich denke, das wird jetzt so langsam ausgerollt, bei Deka und anderen zum Beispiel, wo man halt dann diese Dienstleistung irgendwann mal wird von der EU gefordert, dass wegen dem Gebrauchtwagenmarkt die Kunden auch wissen müssen, was sie kaufen. Und das wird in der nächsten Zeit implementiert. dass man den Gesundheitszustand der Batterie auf jeden Fall kennen sollte, bevor man die Katze im Sack kauft, sage ich mal. Das bei Elektrofahrzeugen, bei den hybridischen, da ist ein Vorteil, das sind kleinere Hochleistungsbatterien, die halt viel, sagen wir, aufnehmen und leisten können in kurzer Zeit. Die haben hohe C-Raten, also hohe Boost- oder Laderaten. Und damit sie sehr lange am Leben bleiben, fahren sie eigentlich typischerweise nur ein 10% Hub in der Ladefähigkeit der Batterie und altern fast nicht, sage ich mal. Also ist jetzt ein bisschen simplistisch ausgedrückt, aber die sind sehr robust ausgelegt. Deswegen ist beim Kauf eines Hybrids es deutlich angenehmer aus Gebrauchtwagensicht, weil da die Qualität oder die Resilienz des Gesamtsystems etwas besser bekannt und im Griff ist. Deswegen, ja, wenn ich jetzt persönlich jemand raten müsste, dann würde ich eher erstmal auf ein Hybrid-System raten. Da kann man weniger falsch machen. Wenn man ein E-Fahrzeug kaufen will, dann muss man halt ein bisschen mehr auf den Zustand der Batterie achten, auf jeden Fall.
Und ich selber habe ein Hybridfahrzeug, das fährt seit über 10 Jahren mittlerweile im Straßenverkehr, wird über Langstrecke bewegt. Das heißt, diese Batterie hat eigentlich noch genauso viel Kapazität wie zu Anfangszeiten. Sollte man da auch drauf achten, ob man eher so ein Stadtfahrer, 5 Kilometer am Tag oder Langstreckenfahrer ist?
Ja, definitiv. Ich würde ein Elektrofahrzeug für die Stadt und fürs Commute nehmen, weil ich da ganz genau weiß, dass es bequemer mit dem elektrischen Fahren für diese Strecken. Wenn ich aber Kompromisse eingehen muss oder halt sehr flexibel unterwegs sein muss, mal tagsüber zur Arbeit, danach lange Reise, dann wieder zurück und, sag mal, lange Distanzen auch noch mit wenig Zeit, dann würde ich definitiv immer ein Hybrid nehmen, ein Plug-in-Hybrid am besten.
Also ich mag schon, der Hybrid, der hat auf alle Fälle gewonnen bei uns, einfach als praktisches Fahrzeug für alle Gelegenheiten. Nochmal ganz kurz zurück zu anderen Ländern. Wenn man eben so viel reist, gibt es denn irgendetwas, was Deutschland sich jetzt und sofort abschauen sollte oder wo man einfach noch sehr schnell von anderen Ländern lernen kann in diesem Bereich?
Ja, im Bereich Hybrid, da ist es tatsächlich fast überall im Ausland, sei es Südeuropa, Amerika, Asien. Ich glaube, da sind die Leute etwas kompromissbehaftet unterwegs und wollen jetzt nicht nur eine Lösung fahren, sondern eine, die überall anwendbar ist. Also das Stichwort Resilienz und Diversität, glaube ich, kommen jetzt sehr oft. Aber das sind durch ein Hybrid kann man halt viel alle Anwendungen erreichen, die man braucht. Was man lernen kann, ist zum Beispiel aus dem chinesischen Markt merke ich ganz stark die Elektrifizierung, also die reine batterieelektrische Fahrzeuge als New Energy Vehicles sind sehr stark gekommen, sind jetzt stagniert und die merken selbst, ja, fehlt halt die Infrastruktur. Strom wäre günstig, aber fehlt die Infrastruktur und da braucht es eine smarte Elektrifizierung. Und da sieht man jetzt seit Jahren ein Wachsen an unterschiedliche Hybridlösungen, sei es Hybridlösung für die Stadt, sei es für Land, für Autobahn und, mit Plug-in, große Batterie oder nicht. Da glaube ich, da sollte man ein bisschen einen Blick dahin richten und sehen, welche coole Lösung die auch gerade auf den Markt bringen.
Jetzt vertreten Sie ja tagtäglich das Thema Antriebstechnologie. Gibt es denn auch immer wieder Vorurteile, die man wegräumen muss, aufräumen muss? Oder was sind so die Hauptkritikpunkte, die man sich tagtäglich stellen muss?
Ja, da bin ich, sag mal, sachlich, wissenschaftlich sehr offen. Ich sehe alle Lösungen als sehr gute Lösungen. Ein Punkt, wo man mit immer arbeiten muss, ist vielleicht das Thema tatsächliche Emissionen oder CO2. Deswegen konzentriere ich mich auch nicht nur auf Abgase, sondern auf eine Lebenszyklusanalyse und versuche das auch zu kommunizieren, weil das ist mal wie auch vorhin schon erklungen. Sag mal, eine Lösung ist, man könnte meinen, das ist die grünste von allen, aber es hängt davon ab, welche Energie benutzt wurde für die Produktion, welche Energie ich habe für die Nutzungsphase, sei es ein Kraftstoff, sei es Strom und sonstige Themen, die noch dazu beitragen, unser, sag mal, Fußabdruck im Allgemeinen, nicht nur CO2, sondern Fußabdruck wir Menschen hier auf der Erde hinterlassen. Und da sollte man das etwas gesamtheitlicher betrachten. Und das geht nur über eine Lebenszyklusanalyse. Deswegen, ich bin da immer sehr positiv. Ich höre mir gerne Kritik, skeptische Bemerkungen und so weiter. Ich sehe nur eher, wenn man Lösungen aufdeckt, kriegt man Akzeptanz. Und das sehe ich teil als meine Arbeit zu zeigen. Es gibt nicht nur ein gutes und ein schlechtes, sondern es gibt viele Graubereiche. Und wir brauchen Werkzeuge, um das wissenschaftlich genauer zu bewerten. Und da sind wir zu Hause, sage ich mal so.
Gibt es denn dennoch im Bereich Antriebstechnologie irgendeine aktuelle Entwicklung, die vielleicht trotzdem persönlich oder auch aus wissenschaftlicher Sicht so gar nicht gefällt?
Als Ingenieur gefallen mir alle Entwicklungen, sei es von Batterie, E-Maschinen sind wir sehr gut. Das gefällt mir sehr. Auf der anderen Seite bin ich auch stolz, dass ein paar Häuser in Deutschland das Thema E-Fuels wissenschaftlich rangegangen haben und gezeigt haben, dass es funktioniert. Das Thema Hybridisierung war auch mal, also das kam ja aus Japan, aus den 90ern, ja. Aber ich meine, wir Deutsche haben auch da tolle Betriebsstrategie für diese komplexeren Hybrid-Antriebsstränge. Technische Entwicklungen finde ich, da gibt's viel Tolles. Vielleicht eher, sagen wir, aus der Öffentlichkeit oder aus der politischen Seite gibt's ein paar Entwicklungen, die für mich manchmal rätselhaft sind, sag ich mal.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Gibt's denn irgendeinen persönlichen Moment, dass einmal ein Skeptiker von Hybridantrieben gegenübergetreten ist und man konnte dann doch positiv überzeugen, vielleicht sogar mit dem eigenen Auto, das man fährt?
Ja, es gab vor einiger Zeit immer diese Kritik in Deutschland an Plug-in-Hybride, dass die so viel verbrauchen würden. Ja, wenn man den Stecker nicht aus dem Kofferraum holt und das lädt, ja, gebe ich zu, es gibt viele solche Fälle, ja. Es gibt aber Fälle, so wie ich oder andere, denen es wichtig ist, halt die Antriebe oder die Antriebsvarianten auch sinnvoll einzusetzen und sie dann tatsächlich laden. Und dann halt auch dieses CO2 beziehungsweise lokales emissionsfreie Fahren genießen. Und dann, wenn man auf der Autobahn ist, dann weiß ich auch wissenschaftlich, da ist der Wirkungsgrad der E-Maschine und der Batterie halt fehl am Platz. Da will ich lieber meinen Verbrenner im optimalen Betriebspunkt betreiben. Das ist sinnvoller in Anbetracht der Energiedichte, die so einen flüssigen Kraftstoff mit sich bringt, was zwei Ordnungsgrößen höher ist als eine elektrochemische Batterie. Und dann gibt's halt für die unterschiedlichen Anwendungen halt unterschiedliche Betriebsstrategien, sage ich mal so. Und da kann man dann schon Hybrid-Skeptiker manchmal das erklären. Und ich sag mal, wenn so ein Fahrzeug verlangen würde, dass es geladen wird, dann denke ich, dann gäbe es die Kritik gar nicht mehr. Aber im Moment ist es halt so, viele Menschen können vielleicht nur bei der Arbeit laden. Dann ist es sehr praktisch, wenn sie es zu Hause nicht können, weil ja, das Thema Elektrifizierung mit Heimladen ist auch nicht so einfach. Nicht jeder hat ein eigenes Haus oder ein Grundstück oder eine Steckdose am Parkplatz. Solche Themen müssen auch adressiert werden für einen Großteil der Bevölkerung, die auch an dieser CO2-freien Welt auch teilnehmen möchte. Muss man auch Lösungen dafür finden. Und wenn man es nicht immer über ein Kabel macht, dann kann man es über einen flüssigen Kraftstoff als E-Fuel erreichen.
Ja, ich werfe mal noch kurz mit einer Zahl hinterher. 39,5% legten die Plug-in-Hybride im Januar zu, also insgesamt 28.969 Pkw-Zulassungen Anfang des Jahres schon. Also da zeichnet sich deutlich ein Trend ab. Der der Autofahrer hat begriffen, es gibt durchaus Alternativen, wenn man sich eben doch etwas ökologischer im Stadtverkehr bewegen möchte und nicht mehr nur auf den Verbrenner vertrauen möchte. Gibt es denn noch irgendeine persönliche Anekdote oder eine Geschichte, irgendwas aus dem Berufsleben, die nach der Sie vielleicht noch nie gefragt wurden und die gut zu diesem Thema jetzt noch passt?
Vielleicht komme ich dann auch wieder zurück. Das hatte ich tatsächlich selten erzählt, dass ich mal bei Bosch bei einem Reichweitenwettbewerb teilgenommen habe, wo halt, sagen wir mal, mit unterschiedlichen Hybridfunktionen, Strategien, Segeln und so weiter, sag mal, der Wettbewerb bestreitet werden musste mit einer definierten Stuttgarter Runde. Und das konnte ich gewinnen, weil ich, sag mal, die Betriebsstrategie, die Hardware, also die E-Maschine und den Verbrenner sehr gut kannte. wusste ganz genau, in welchen Betriebspunkten ich mich bewegen sollte. Leider musste ich auch ständig schauen, dass ich nicht ein Hindernis im Verkehr werde. Und damit kann man auch argumentieren, wenn man gute Antriebssysteme hat und sie gut kennt, dann kann man auch hervorragende Reichweiten daraus holen. Also das ist für viele, nicht nur für einen Ingenieur, dann auch ein Ansporn zu zeigen, dass man effizient fahren kann. Einmal so.
Das lassen wir jetzt genauso stehen für alle, die sich ab sofort für einen Hybrid entscheiden und ihren Fahrstil vielleicht ein bisschen abändern werden, ihre eigene Challenge jeden Tag fahren, sei es darum, ja einfach seinen E-Antrieb wieder zu rekuperieren oder einfach dafür zu sorgen, etwas weniger Gasfuß ab sofort zu haben. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, André Kasal-Kulze. Super spannend. Ich muss leider jetzt zum Ende kommen, weil unser Zeitfenster begrenzt ist, aber ich habe noch so viele Fragen. Vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Kommentare zu den Themen, die wir gerade angeschnitten haben, ein paar Fragen, die wir später noch beantworten können. Also schreibt immer gerne unten rein und dann nehmen wir uns die Zeit und beantworten das. Danke.
Super, vielen Dank.